Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Dietrich Bonhoeffer ist für mich eine ganz beeindruckende Gestalt. Manche von Ihnen waren gestern Abend drüben im Gemeindehaus und haben einen Film über ihn gesehen. Er ist einer der ganz großen Glaubenszeugen des 20. Jahrhunderts, die nicht so schnell vergessen werden. Ich finde nicht nur sein Leben, sondern auch seine Lehre faszinierend. Er ist ja nicht nur ein engagierter Christ und politischer Zeitgenosse, sondern ein ausgezeichneter Theologe. Er spricht einmal über die billige Gnade und sagt: Billige Gnade ist Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. Oder er spricht über die Gemeinde und sagt: Christliche Bruderschaft ist kein Ideal, sondern eine göttliche Wirklichkeit, und jedes menschliche Wunschbild, das wir ja alle haben, das in die christliche Gemeinschaft eingebracht wird, hindert echte Gemeinschaft und muss zerbrochen werden, damit die echte Gemeinschaft leben kann. Ich bewundere den Mut, den Bonhoeffer hatte, sich dem politischen Widerstand anzuschließen. Er hat gezweifelt, gezögert, weil er wusste, wenn er nichts macht, lädt er Schuld auf sich. Und wenn er sich am geplanten Anschlag auf den Führer beteiligt, lädt er ebenfalls Schuld auf sich. Ein Dilemma. Manchmal kommen wir nicht so einfach raus mit reiner weißer Weste. Er hat Verantwortung für sein Land übernommen, ist aus Amerika zurückgekehrt, obwohl er es dort sicher schöner gehabt hätte. Ich finde auch den Glauben faszinierend von Dietrich Bonhoeffer, der an Christus festhält, obwohl er ins Gefängnis muss. Er weiß, Gott leitet ihn, obwohl er durch Schweres hindurch muss. Er schreibt einmal: Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Dieses Vertrauen kommt ganz besonders in diesem Lied, das wir gerade gesungen haben, den ersten Teil von Guten Mächten, zum Ausdruck. Darin weiß sich Bonhoeffer geborgen, obwohl er ja allen Grund hätte zu dichten: Von bösen Mächten bin ich umgeben. Er befindet sich nämlich auf der Nachtseite des Lebens. In kalten Kellern des Gestapo-Gefängnisses fristet er sein Dasein und ist erbarmungslosen Verhören ausgesetzt. Jeden Tag muss er mit seinem Tod rechnen. Und er weiß nur zu gut, es ist böse Zeit. In ganz Europa tobt der Krieg, die Nazis setzen die Judenvernichtung planmäßig fort. In dieser schier hoffnungslosen Situation schreibt Bonhoeffer zu Weihnachten und zum Jahreswechsel 1944-45 in einem Brief an seine Braut Maria von Wedemeyer und seine Eltern dieses Gedicht von guten Mächten wunderbar geborgen. Bonhoeffer war schon mit 24 Jahren Theologieprofessor und wurde dann später nach einigen Auslandsaufenthalten Leiter eines Predigerseminars in Finkenwalde. Und dort war ihm bei der Ausbildung der Pfarrer sehr wichtig, dass diese geprägt werden durch ein gemeinsames geistliches Leben. Im April 1943 wurde er in Berlin verhaftet. Nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 kam er in die Fänge der Gestapo. Kurz vor Kriegsende, am 9. April 1945, wurde er von Hitlers Schergen im KZ Flossenbürg mit nur 39 Jahren hingerichtet. Er schreibt also in diesem berüchtigten Kellergefängnis in Berlin: Von guten Mächten wunderbar geborgen. Obwohl er allen Grund gehabt hätte, aufzugeben. Allen Grund hätte, gegen seine Wachsoldaten Hass zu entwickeln, schreibt er: Von guten Mächten wunderbar geborgen. so bedrängend und bedrohlich böse Mächte auch mich und andere umzingeln, wir sind ihnen nicht wehrlos ausgeliefert. Denn das sind Gegenmächte auf dem Plan Gottes, gute Mächte, die er uns schickt, die uns auch jetzt mitten im Leid Geborgenheit erleben lassen. Was sind gute Mächte? Manche sind ja irritiert. Wieso ist da der Plural, die Mehrzahl? Es ist doch Gott selber. Gut, man kann Gott als den Dreieinigen sehen oder die Engelmächte. Es ist egal, es ist Gott, der Ursprung, der Urheber dieser guten Mächte. Gottes andere Wirklichkeit vermittelt sich ja durch ganz verschiedene Dinge. Bonhoeffers letzter Brief an seine 20-jährige Braut, Maria von Wedemeyer, hört sich folgendermaßen an. Prinz-Albrecht-Straße, 19. Dezember 1944. Meine liebste Maria, ich bin so froh, dass ich dir zu Weihnachten schreiben kann und durch dich auch die Eltern und Geschwister grüßen und euch danken kann. Es werden sehr stille Tage in unseren Häusern sein. Aber ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, je stiller es um mich herum geworden ist, desto deutlicher habe ich die Verbindung mit euch gespürt. Es ist, als ob die Seele in der Einsamkeit Organe ausbildet, die wir im Alltag kaum kennen. So habe ich mich noch keinen Augenblick allein und verlassen gefühlt. Du, die Eltern, ihr alle, die Freunde und Schüler im Feld, ihr seid mir immer ganz gegenwärtig. Eure Gebete und guten Gedanken, Bibelworte, längst vergangene Gespräche, Musikstücke, Bücher bekommen Leben und Wirklichkeit wie nie zuvor. Es ist ein großes, unsichtbares Reich, in dem man lebt und an dessen Realität man keine Zweifel hat. Wenn es im alten Kinderlied von den Engeln heißt, Zweie, die mich decken, Zweie, die mich wecken, so ist diese Bewahrung am Abend und am Morgen durch gute, unsichtbare Mächte etwas, was wir Erwachsenen heute nicht weniger brauchen als die Kinder. Du darfst also nicht denken, ich sei unglücklich. Bonhoeffer ist in Gott geborgen, treu und still, nicht laut und spektakulär, sondern leise und friedlich. So kann sich Gottes Friede auch um uns legen. Ich weiß nicht, was unser Leid, unsere Not gerade ist, aber vielleicht können wir einige Augenblicke Stille halten und fragen, was hat Gott mir geschenkt? Was hat er mir genommen? Wo bin ich von seinen guten Mächten trotz allem umgeben und wofür möchte ich ihm danken? Wir haben gesungen, noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwerer Last. Ach Herr, gib unseren aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns geschaffen hast. Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. In den beiden Versen 2 und 3 kommen jetzt die schweren Erfahrungen doch zu Wort, die vielleicht auch unsere Herzen quälen. Alte Verletzungen aus vergangenen Zeiten, die uns plagen, verhärtete Beziehungen, die uns zu schaffen machen, böse Worte von uns selber oder anderen gesprochen, unausgesprochene Schuld, die nicht geklärt ist. Vielleicht auch die Unsicherheit, ob ich alles richtig gemacht habe, die richtigen Entscheidungen getroffen, Situationen, wo beide Wege mit Schmerzen verbunden waren, wie bei Bonhoeffer. Manche schweren Erfahrungen können wir nicht so ganz einfach zurücklassen. Sie machen uns immer wieder zu schaffen. Vielleicht können Sie sich diese Gebetsbitte zu eigen machen. Ach Herr, gib unseren aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns geschaffen hast. Das Heil Gottes ist ja etwas anderes als die Erfüllung aller unserer Wünsche. Gottes Heil ist nicht nur auf den Wegen zu finden, wo es so glatt und wunschgemäß läuft, sondern auch auf den schmerzlich durchkreuzten Wegen kommt Gott uns entgegen. Im Leid, das auch Bonhoeffer erfahren hat. Er hat mit seinen Freunden auf den 20. Juli 1944 hingelebt und inständig gehofft, dass durch das Attentat auf Hitler Friede und endlich dieses Morden in Europa aufhört. Mit dem Scheitern hatten sich alle persönlichen Erfahrungen zerschlagen, alle Hoffnungen. Und nun wartet dieser schwere Weg auf ihn mit den Mitverschwörern. Der schwere Kelch erinnert uns an Jesus Christus auf seinem letzten Weg in Gethsemane, wo er das Leid auf sich zukommen sieht und noch einmal inständig bittet seinen himmlischen Vater: Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Auch Jesus tat sich schwer mit diesem Weg. Und doch konnten Jesus und Bonhoeffer beide in dieses Schicksal einwilligen, diesen Kelch aus Gottes Hand zu nehmen, sich geborgen zu sehen in Gottes guten Händen. Wir können von ihnen lernen. Dann schreibt Bonhoeffer in Vers 4 und 5, doch willst du uns noch einmal Freude schenken an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz. Dann wollen wir des Vergangenen gedenken und dann gehört dir unser Leben ganz. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, die du in unsere Dunkelheit gebracht. Führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. Nach den trüben und traurigen Versen, Vers 2 und 3, leuchtet nun in 4 und 5 noch einmal der Hunger nach Leben, nach Glück, nach Freude auf. Bonhoeffer versank im Gefängnis nicht in dumpfer Trostlosigkeit, sondern konnte sich an den kleinen Dingen erfreuen. Die Schöpfung mit all ihren wunderbaren Kleinigkeiten war ihm nicht gleichgültig. Die faszinierende Welt der Natur hat er nicht vergessen. Er ließ sich durch die Umstände den Blick auf das Gute und Schöne nicht verdunkeln. Das ist ja so wichtig, dass wir unsere Perspektive nicht fokussieren lassen von der Dunkelheit. Nicht nur die dunkle Brille aufbehalten. Gott kommt mit seinem Licht in die Dunkelheit. Und dann habe ich ja zwei Möglichkeiten, darüber zu reden. Ich kann weiter die Dunkelheit beschreiben, sie über mein Leben bestimmen lassen oder das helle, warme Licht sehen, das mit Christus in diese Welt gekommen ist. In einem dunklen Raum, wo ich ein paar Kerzen angezündet habe, kann ich weiter über die Dunkelheit schimpfen. Ich kann mich aber auch über die Kerzen freuen. Ein Glas, das zur Hälfte gefüllt ist mit Wein oder Wasser, kann ich als halb voll oder halb leer betrachten. Wenn ich ein lieber Mensch gegangen ist, dann kann ich traurig sein über seinen Weggang und das ist auch zu verständlich. Aber ich kann auch dankbar sein für die gemeinsam geschenkte Lebenszeit. Lasst uns auch in der Dunkelheit das Helle sehen und das Gute in allem Bösen. Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. Und der letzte Vers. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören jenen vollen Klang der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, all deiner Kinder hohen Lobgesang. Noch einmal Stille, die der gefangene Bonhoeffer in ganz besonderer Weise erlebt und weiß, die Stille ist nicht stumm. Sie hat viele Stimmen, tröstende, beruhigende, wohltuende Stimmen, aber auch unheimliche, erschreckende, peinigende Stimmen. Oder wie geht es Ihnen manchmal morgens, wenn die Stimmen, die Inneren kommen? Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Das ist der entscheidende Rahmen für unser Leben, liebe Gemeinde, dass wir geborgen in Gott sind und das glauben dürfen. Und dem immer wieder vertrauen und dieses Vertrauen immer wieder stärken lassen. Diese Vertrauensaussage steht manchmal gegen allen Augenschein. Bei Bonhoeffer und bei uns. Bonhoeffer kann nur so reden, weil er spürt, Gott hält mir und Gott hält auch uns die Treue. Er umgibt uns mit guten Mächten, die unseren Lebenswillen wieder stärken, neue Kraft geben, dass wir uns wieder aufrichten können. Diese Vertrauensaussage des Refrains und in Vers 1 bildet sozusagen den Rahmen dieses Liedes. Denn nur solch ein Vertrauen ermöglicht es, mit Gott so ganz intensiv über Freude und Leid meines Lebens zu reden. Viele Melodien gibt es zu diesem Lied. Wir haben in unserem Gesangbuch 2. Siegfried Fietz hat vor 50 Jahren eine komponiert. Und wir wollen nach dem Orgelstück miteinander die Verse 4 bis 6 singen. Amen.